Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Haus Tannenhöhe.
Wunderschön, ein Sonntag im August und wir können uns hier treffen und haben eine Art Bibelkurs-Sonntag an den Tischen. Merken Sie schon, dass etwas anders ist als sonst im Jahr. Herzlich willkommen denen, die jetzt schon eine Woche Markus-Evangelium studiert haben mit Herrn Schneck. Wir sind so froh, dass über diese Gelegenheit und so dankbar, auch für die Aufnahmen, die es davon gibt, zum Nachhören. Herzlich danke allen, die dahinter stehen und es möglich gemacht haben, Technik. Und danke auch für extra Schwester Waltraud für die Blumen. Es ist einfach eine wunderbare Zugabe, dass wir die haben. Und jetzt ist der letzte Sonntag von dieser Serie. Und wir freuen uns schon eine ganze Weile auf das Thema Leben mit dem Auferstandenen. So schön, wir haben uns ausführlich Zeit gegeben. Wir hatten ausführlich Zeit für die Passionsgeschichte und haben dann richtig mit aufgeatmet, als die Auferstehung in den Blick kam. Danke für dieses Thema heute. Wir grüßen wieder mit dem Monatsspruch. Der heißt, ich bin gekommen, dass Sie das Leben haben. Leben im Überfluss. Und auf einem Kalenderblatt für den Monat August steht dieses Lied, meinem Gott gehört die Welt. Es ist eigentlich geschrieben für ein Kind, für das Kind von Arno Pötsch, das war damals 3 Jahre alt, im Jahr 1934. Wir wissen, es war eine schwierige Zeit, 34, aber wir merken an diesem Lied, auch in schwierigen Zeiten schenkt Gott neue Lieder. Damit beginnen wir, meinem Gott gehört die Welt. Vor der Bibelarbeit heute nochmal ein Wort zum Bibelkurs. Wir sind einfach froh, dass diese Serie möglich ist in diesen Abenden und in 2 Wochen im Gästehaus beim Diakonissenmutterhaus Lachen. Mit dieser Schwesternschaft sind wir schon lange verbunden. Sie haben ein Gästehaus und dort können wir 2 Wochen Bibelkurs mit Vollpension machen. Es ist eine Woche mit Pfarrer Buskis. Er hat uns in Villingen schon sehr viel geholfen, wir kennen ihn. Er hat auch im Albrecht-Bengel-Haus gewohnt während seines Studiums und ist weltweit unterwegs für die KEB, Kinder entdecken die Bibel. Er kommt da bis nach Usbekistan und auch Rumänien. Ja. Er studiert mit uns den Epheserbrief nächste Woche. Da wären sogar noch ein paar Plätze frei. Und dann gibt es noch eine Woche zu den Briefen des Apostels Paulus, mehr im Überblick. Da kommt Pfarrer Parzani hinzu. Er wäre auch in Villingen gewesen und jetzt kommt er stattdessen nach Lachen. Wir freuen uns sehr darüber. Und dann, da gibt es noch eine Bibelkursfolie für, vielleicht kommt die nochmal. Und dann sind ja nochmal Bibelkursabende hier in die erste Woche vom September rein. Da geht es wieder um die Briefe des Neuen Testamentes, Hebräer, Jakobus, Johannes, Petrus, Judas im Überblick. Das ist ja das Ziel des Bibelkurses, dass man zu jedem Buch der Bibel mal kommt. Und da ist ein großes Gebetsanliegen, dass ein Vertretungsplan gelingt. Der Dr. Strebel ist schon lange darauf vorbereitet, aber ist akut krank geworden, musste gestern sogar am Herz operiert werden. Die Operation ging gut. Aber man weiß ja, wenn das so eine offene Operation ist, geht es sehr lange. Das ist ein Gebetsanliegen, dass ein Vertretungsplan gelingt, dass der Unterricht stattfinden kann. Jetzt will ich noch einen extra Gruß machen. Es ist was ganz Besonderes, dass heute Renate Hölle mit ihrer Mutter da ist. Renate Hölle kam diese Woche von Pakistan zurück. Ach, kommen Sie doch geschwind nach vorne dann hier. Es ist eine lange Epoche, wo wir fast täglich für Pakistan und für Renates Dienst gebetet haben. Und jetzt ist diese Epoche zu Ende gegangen, diese Woche. Aber der Dienst nicht.
Also ich war jetzt 31 Jahre in Pakistan. und habe in verschiedenen Krankenhäusern Mitarbeiter ausgebildet. Und jetzt war eben so, dass mein Team, ich war die Letzte, alle Ausländer sind jetzt weg. Natürlich habe ich ein gutes Verhältnis zu meinen Mitarbeitern, Einheimischen, aber für mich war die Frage, kann ich da noch sein, wenn weit und breit ich die Einzige bin. Und als ich jetzt rauskam, am zweiten Tag kam der Geheimdienst und hat gesagt, dass wir nur noch unter Polizeischutz das Krankenhaus oder ich nur noch unter Polizeischutz das Krankenhaus verlassen darf. Und das war für mich dann auch nochmals eine Bestätigung, dass die Zeit jetzt rum ist, weil es ist so, wenn man Besuche macht und der Geheimdienst einem mitgeht, dann fragen die ja immer, was will die? Also wie kommt der Kontakt zu der Ausländerin zustande und so? Von daher bringt man die Menschen ja auch in Gefahr. Und das war noch, das war eine nicht einfache Zeit, alles abzugeben. Aber meine einheimischen Mitarbeiter, die beten weiter mit den Patienten, die machen ihre Arbeit gut. Und bei mir geht es jetzt so, dass ich am 15. September in der Krankenpflegeschule in Albstadt, dort habe ich schon einen Platz. Das ging ganz hoppla hopp. Als ich dort so hospitierte, war eine Schülerin von Vietnam, die andere von Kamerun und der Praxisanleiter von Portugal. Und dann habe ich gedacht, da passe ich eigentlich gut dazu. Ja, aber danke für alle Fürbitte.
Ja. Oh, vielen Dank, Renate. Und das ist sehr schön, dass Sie am ersten Sonntag nach dieser Epoche hier sind und zusammen mit Frau Höhle, mit Ihrer Mutter. Wir freuen uns sehr darüber. Gottes reichen Segen als Lehrerin an der Ausbildungsstätte für Krankenpflege in Albstadt. Das ist eine Sache. Ja, und jetzt haben wir die Bibelarbeit vor uns, Leben mit dem Auferstandenen, und singen noch.
In der Mehrzahl der Frauen hier, aber es ist oft schon gesagt worden, es hat einen ganz einfachen Grund, warum Jesus zuerst nach seiner Auferstehung Frauen erschienen ist. Auf diese Art und Weise konnte er sicher sein, dass sich die Nachricht am schnellsten verbreiten würde. Klammer auf, wird meistens übersehen, aber es ist eine ganz starke Aufwertung der Frau, auch noch einmal durch Jesus, denn sie ist damit zeugnisfähig und zeugenfähig geworden. Nicht? Das ist so eines der vielen Mosaike, die den Umgang Jesu mit der Frau beschreiben, die durch ihn eine ganz gewaltige Aufwertung erfährt. So, Klammer zu. Leben mit dem Auferstandenen habe ich als Thema angeboten. Wie immer, es ist ein weites Thema und wir müssen uns beschränken. Was wir nicht ansprechen können, zum Beispiel, Auferstehung hat eine kosmische Dimension, das heißt, was in der Auferstehung Jesu begonnen hat, wird eines Tages den ganzen Kosmos betreffen. Auferstehung hat auch eine eschatologische Dimension, also eine Dimension, die die letzten Dinge betrifft. Was in der Auferstehung Jesu begonnen hat, bestimmt auch die Vollendung. Und wir würden sogar sehen, dass Lamm wie geschlachtet steht beim Thron und wird als Herr der Geschichte alles zur Vollendung führen. Und natürlich hat Auferstehung eine historische Dimension. Er ist wirklich leibhaftig aus dem Grab gekommen und er ist leibhaftig auferstanden. Und nicht das Reden über Jesus macht ihn lebendig. Er lebt, weil er das Grab verlassen hat. Lukas 24, die Verse 5 und 6, da sprachen die Männer oder die Engel, die Männer in glänzenden Kleidern zu ihnen, den Frauen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und so ist Auferstehung ein Ereignis in der Geschichte, in Raum und Zeit, nicht nur eine Geschichte. Ich habe mehrere Abschnitte, das erste ist, Worst Case, das schlimmste aller Szenarien, ist Christus nicht auferstanden. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist die beklemmende, traurige und schockierende, unerträgliche Alternative. Und Paulus setzt, ich erwähne den Text gleich, hier im 1. Korinther 15, in den Versen 12 bis 19, zu einem ziemlichen Kahlschlag an. Ein Evangelium ohne Auferstehung ist überhaupt kein Evangelium. Das Trümmerfeld, das Menschenweisheit mit ihrem Weltbild hinterlässt, ist beeindruckend. Für Paulus ist diese Negativmöglichkeit natürlich eine Unmöglichkeit, aber er spielt das durch. Er sagt, nehmen wir mal an, Jesus wäre nicht auferstanden, wie sähe die Christenheit, wie sähe die Welt ohne Ostern aus? Und ich gebe die Verse in freier Übertragung wieder und wähle dabei aus, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unsere Predigt bloßes Geschwätz, leeres Stroh, nichts als Ideologie. Dann ist der Glaube nichts als Illusion, wirklich Opium des Volkes, wie Marx sagt, oder Opium fürs Volk, wie Lenin das ausdrückt. Dann sind wir Apostel und Prediger Lügner und Verführer, nicht nur Volksverdummer, sondern Gotteslästerer, die Gott Märchen andichten, dann sind wir falsche Zeugen und Meineidige. Ist Christus nicht auferstanden im Vers 17 vom Kapitel 15 im 1. Korintherbrief, dann ist auch euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Ist Christus nicht auferstanden, dann sind die im Glauben an Christus Gestorbenen nichts als Material für Tod und Verwesung, törichte Idealisten vielleicht, die ihre Leben als Märtyrer einer Lüge geopfert haben. Und dann sind wir Christen, betrogene Betrüger, die elendesten, erbärmlichsten, bedauernswürdigsten Menschen überhaupt, Narren und Idioten. Dann gibt es auch keine Seelsorge, keinen Trost, der tröstet. Dann bleibt nur die Analyse und die Seelenklempnerei, wo man Schuldige sucht und sich aus der Opferrolle befreien möchte. Nur wozu? Zweites, nun aber ist Christus auferstanden. Und das ist nichts weiter, als dass am Erstling aus den Toten vollzogen wurde, was schon im Alten Testament angekündigt wurde. Er ist ja auferstanden nach der Schrift. Und jetzt braucht man die negativen Sätze nur ins positive Gegenteil zu verkehren. Und da folgt dann ein Trompetenstoß auf den anderen, weil Christus auferstanden ist. Darum gibt es in der Welt nichts Frohmachenderes, nichts Tröstlicheres, nichts Helleres, nichts Wirkmächtigeres, nichts Realistischeres als die Christuspredigt. Hier spricht Gott selbst. Darum gibt es in der Welt nichts Gewisseres, Fundierteres, nichts, was Glaube und was Lüge und Ideologie mehr entlarvt als der Glaube an diesen lebendigen Christus. Dann sind alle Apostel, Prediger, alle Zeugen Jesu Christi, Boten einer lebenbringenden Wahrheit. Darum ist die Schuld dann auch für immer ausgetilgt, versenkt in die Tiefen des Meeres. Und dann sind die im Glauben verstorbenen Menschen, denen das ewige Leben gehört, Kandidaten für die ewige Gemeinschaft mit Gott. Und darum haben Christen jeden Grund, die glücklichsten, fröhlichsten und in der Verfolgung auch getrostesten unter allen Menschen zu sein. Nun aber ist Christus auferstanden. Und jetzt wird es wichtig, dass wir uns anschauen, damit wir nicht im Historischen hängen bleiben. Was heißt das? Dritter großer Abschnitt, Leben mit dem Auferstandenen. Johannes 20, Kapitel 19 bis 23. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Und da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist, an welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Das Erste jetzt unter diesem großen dritten Abschnitt. Es ist Frieden, weil alle Sünden vergeben sind. Es ist nichts davon übrig. Leben mit dem Auferstandenen ist Leben im Frieden mit Gott. Das Wort Frieden ist das Wort, das vom hohen Priester am großen Versöhnungstag verkündigt wurde, nachdem alles wieder gut geworden war für ein weiteres Jahr. Jetzt aber ist es alles gut in alle Ewigkeit. Friede sei mit euch, es ist Frieden. Und zur Bestätigung zeigt ihnen die Hände und die Seite. Und das hat diese ganz tiefe Bedeutung, wenn der Sündenbock am großen Versöhnungstag in der Wüste verschwunden war, alle Sünden des Volkes mit sich genommen hatte, dann wurde ein Flaggensignal nach Jerusalem gesandt, das besagte, es ist vollbracht. Und sobald dieses Flaggensignal angekommen war, hob der Priester die Hände zum Segen über das versammelte Volk und sprach die Worte aus, die für ein weiteres Jahr Leben bedeuteten. Es ist Frieden. Alle eure Sünden sind fortgeschafft. Und diesen Segen spricht Jesus nun über den Jüngern aus. Darum war ich tot, sagt Jesus als erstes Wort zu seinen Jüngern. Dafür bin ich gekreuzigt worden und gestorben, dass alle eure Sünden ein für alle Mal fortgeschafft sind. Es ist vollbracht, seht her, meine Hände an meine Seite. Es ist Frieden. Gott ist versöhnt, nichts steht mehr gegen euch, ich habe es alles erledigt. Die durchgrabenen Hände und die Seite, die der Stich mit der Lanze empfing, die Male, die von vollbrachten Opfer sprechen, das zeigt er ihnen. Aber jetzt gilt es nicht nur für ein weiteres Jahr, jetzt gilt es in Ewigkeit. Es ist alles gut in alle Ewigkeit. Der Tod, der von Gott trennt, der die Folge der Sünde ist, ist gestorben. Die Verdammnis trifft euch nicht mehr. Seht her, ich lebe in einem neuen Leben, das kein Tod mehr töten kann. Und damit wird Hoffnung auch zur Gewissheit. Denn wir müssen uns im Klaren sein darüber, ohne Auferstehung weiß kein Mensch, dass seine Schuld wirklich vergeben ist. Dass das Opfer angenommen wurde. Ohne Auferstehung gibt es auch keine Lehre von der Rechtfertigung des Sünders. Das Werk, das Vergebung bringt, war vollbracht, oh ja. Aber es war noch nicht zugesprochen. Woher hätten die Jünger es auch wissen sollen? Was war denn das jetzt, diese Passion? Können wir dem zerrissenen Vorhang glauben? Mal ganz abgesehen davon, dass sie überhaupt nicht davon wissen konnten. War das jetzt das ewig gültige Opfer, das Gott angenommen hatte, wenn noch wie ein Schatten das im Hinterkopf war, dass er für Sünden sterben und nicht einfach so scheitern würde? Ja, oder war es ihm doch nur der tragische Tod am Fluchholz? Römer 4, 24 bis 25 sagt was Interessantes. Wir glauben an den, der unseren Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten, welcher ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Ich würde sagen, es gibt ohne Auferstehung kein Verstehen des Kreuzes, kein Verstehen der Bedeutung des Kreuzes. Nur der Lebendige kann die Bedeutung seines Todes erklären. Was am Kreuz bedeutet, kann nur der Auferstandene vermitteln. Nur der Auferstandene kann vermitteln, dass sein Sterben kein Scheitern war, kein Desaster. Und nur in einem Nebensatz, ich gehe nicht groß darauf ein, aber eine Theologie, die sagt, die Rechtfertigung wäre die Mitte des Evangeliums und die gleichzeitig die Auferstehung leugnet, das ist ein Widerspruch in sich. Ohne Auferstehung verlieren wir auch das Kreuz. Alle heroische Verklärung des Opfertodes kann nicht darüber hinwegtäuschen. Ohne Auferstehung bleibt alles Reden über Jesus leer. Jesus liebt dich. Ja, was soll denn das heißen, dass mich ein Toter liebt? Jesus schenkt Geborgenheit. Was soll ich mit der Umarmung durch eine Leiche? Jesus ist dein Freund. Du, ohne Auferstehung ist es nur die Freundschaft mit einem Gerippe, so eine Kuschelparty mit einem Leichnam. Ist nicht mehr sehr nett. Nein, nein, wir brauchen die Auferstehung, damit wir auch das Kreuz haben. Wir brauchen den Lebendigen, der den Zuspruch der Vergebung bringt. Zweites unter diesem dritten Abschnitt, da sprach Jesus ein zweites Mal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies oder hauchte er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Es ist Frieden, weil der Mensch den Geist wieder empfängt, den am Anfang der Schöpfung hatte, dann verlor und jetzt kehrt er wieder zurück. Das zweite Friedenswort verbindet er mit einer Geste, die es so bisher nur ein einziges Mal in der Schöpfungsgeschichte gegeben hatte. Shalom bedeutet auch Ganzheit. Der Mensch wird wieder ganz, vollständig, komplett. Er ist noch nicht vollkommen oder vollendet, aber er ist jetzt wieder ein ganzer, kompletter Mensch. Als Gott den Menschen schuf, da wurde der Mensch ein lebendiges Wesen durch die Beatmung von Gott selbst. Da empfängt der Mensch den Odem, Neshama des Lebens und wurde so zu einer lebendigen Seele, Nefesh Chaya. Der Mensch erhielt Gottes eigenes Leben, das ewige Leben. Und das kriegt er jetzt wieder. Jesus haucht sie an. Jesus wiederholt an den Jüngern jetzt diesen Schöpfungsakt. Sie werden wieder belebt mit dem Odem Gottes. Sie empfangen den Heiligen Geist. Jünger empfangen also das Leben, das kein Tod mehr nehmen kann. Und sie haben von nun an eine Lebens- und Wohngemeinschaft mit Gott in ihren Herzen. Ich habe das alles für euch getan, damit ihr wieder leben sollt. Wenn ich euch nur die Sünden abnehme, seid ihr immer noch geistlich leer und allein geblieben. Die Vergebung hat ein Ziel, eine Absicht. Ich nehme ab, um neu zu füllen. Und jetzt ist Frieden, weil alles wieder gut geworden ist. So gut, dass es bis in die Ewigkeit hält. Ich lebe jetzt in euch, mit euch und bei euch. Und wenn ihr euren Auftrag dann in dieser Welt erfüllt habt, dann werdet ihr bei mir leben in Ewigkeit. Darum auch die Sendung. Jünger setzen die Sendung Jesu fort. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. In gleichem Wesen, in gleicher Kraft, mit dem gleichen Auftrag. Und die Sünden erlassen oder behalten, da geht es nicht um irgendeine Form von Willkür, sondern schlicht um Folgendes. Wenn ihr eure Sendung lebt, werden Menschen erleben, dass ihnen die Sünden erlassen sind. Wenn ihr euch der Sendung verweigert, dann bleiben Menschen unter ihrer Sünde. Aber wenn ihr zu den Menschen geht und ihnen das Evangelium bringt, werden sie Sündenvergebung erleben, und sie werden wie ihr Träger des ewigen Lebens. Es ist also Frieden, weil der Mensch vom Leben Gottes belebt ist, weil er wieder ist, was am Anfang der Schöpfung war. Es ist auch deshalb Frieden, weil jetzt Gott und Mensch wieder ein Haus teilen können, das Herz des Menschen wieder Gottes Wohnung auf Erden sein kann. In Johannes 14, 23 hat Jesus das gesagt, wir kommen zu ihm und nehmen Wohnung bei ihm. Das heißt nichts anderes, als Gott ist sehr froh, dass er endlich wieder in seinem Zuhause sein kann. Er ist endlich wieder dort, wo er immer sein wollte, in dir und in mir. Endlich ist der Mensch wieder bei Haus und Gottes und der Mensch selbst ein Haus für Gott in der Welt. Noch was kommt dazu, ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Johannes 16, Vers 7. Es ist gut, wenn ich gehe, denn dann kommt der Tröster. In der Zeit mit Jesus hatten sie etwas gesehen, wonach ihr Herz wirklich Verlangen hatte. Sonst hätten sie sich ja nicht so an ihn gehängt. Aber es war immer nur vor Augen gewesen. Sie hatten ein Vorbild gehabt, 3 Jahre lang. Aber ihr Lieben, auch 30 Jahre mit Jesus ändern nichts, solange er nicht in uns ist. Solange er nicht im Herzen ist, reicht das nicht. Also er zieht ein, breitet sich aus, lässt sich häuslich nieder. Darum sagt er, es ist gut, wenn ich gehe, dann kommt der Tröster. Und der Tröster bringt alles von mir in eure Herzen. Dann habt ihr mich nicht nur vor Augen, sondern in eurem Leben. Ein dritter Gedankenkreis unter diesem dritten Abschnitt. Durch die Auferstehung beginnt ein Leben aus Kraft. Ich lebe und ihr sollt auch leben, so hat Johannes 14, Vers 19 das. Auferstehungsleben wird er mit den Jüngern teilen. Das Leben, das den Tod hinter sich hat, nie wieder stirbt, das werden sie empfangen. Und hier müssen wir uns einfach über eine Sache im Klaren sein. Aus dem Kreuz allein kommt keine Kraft. Der, der da aufgehängt wurde, ist der Verfluchte. Und in ihm wurde auch mein Leben verflucht. Am Kreuz wird ein Ende gemacht. Das Kreuz ist Gericht, Urteilsvollstreckung in einem. Was am Kreuz geschah, endet in einem Grab. Aber da ist kein Leben und keine Kraft, da ist keine Dynamik, keine Entwicklung, keine Entfaltung. Darum ist die große Tragik in vielen Gemeinden und Gemeinschaften auch, so viele werden allein gelassen mit Kreuz und Gesetz. Mit dem Appell, nun aus Dankbarkeit für den Tod am Kreuz, aus eigenen Kräften für Christus zu leben. Natürlich, was das Kreuz gebracht hat, ist unverzichtbar, aber es ist zugleich nicht genug. Und Jesus hat immer davon geredet, dass er noch mehr geben und bringen würde. Das Kreuz reicht, um uns in die Ewigkeit zu bringen. Aber es ist nicht genug, um die Ewigkeit schon in der Zeit anbrechen zu lassen. Es ist genug für den Himmel, aber es ist nicht genug für das Leben in dieser Welt. Das Kreuz ist die Gotteskraft, die den Berg an Schuld und Sünden weghebt. Aber es braucht noch eine andere Kraft, die Sünde im Herzen zu überwinden vermag. Und nur am Rande angemerkt, es klang am Anfang ja schon an, selbst in der Offenbarung steht Jesus zwar als Lamm da, 28 Mal kommt Lamm vor im Buch der Offenbarung, aber er steht da, er liegt nicht mehr auf einem Altar. Ein viertes in diesem Abschnitt: die gleiche Kraft, die in der Auferstehung gewirkt hat, wirkt auch in uns. Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Da ist eine sehr persönliche Dimension angesprochen, die allerdings schon viel früher anfängt als nur in der Auferweckung des Leibes, dann am Ende der Zeit. Wir dürfen es festhalten, es ist der Geist, der Jesus von den Toten erweckt hat, der wohnt in uns. Der Geist, der uns gegeben ist, ist der Geist, der in Aktion war, als Gott diese Schöpfung aus dem Nichts ins Dasein gerufen hat. Und der war auch am Wirken, als Jesus vom Tod auferweckt wurde, als Gott Leben aus dem Tod gerufen hat. Und das heißt nicht mehr und nicht weniger als die gleiche Dynamik, die in der Schöpfung und Auferstehung wirkt, die wirkt auch in uns. Der, dem das Nichts nicht zu wenig ist, um daraus etwas zu schaffen. Und der, für den der Stein vor dem Grab kein ernsthaftes Hindernis darstellt, der wirkt in euch. Der, der diesen Stein bewegen konnte, kann auch alles andere in Bewegung setzen. Der, der den Tod überwunden hat, kann auch alles andere überwinden. Und der steht mir im Leben bei. Der mit dem Tod fertig geworden ist, wird auch mit jedem anderen Problem fertig. Oder gib mir die Kraft, es zu tragen, damit zu leben. Ich will ja nicht zu vollmundig sein. Wir werden nicht von allem erlöst, was uns belastet, aber wir kriegen alle Kraft, um es zu tragen. Der die Bande des Todes zerrissen hat, kann auch jede andere Fessel lösen, jede andere Bindung zerbrechen. Und der die Kälte des Todes aufgelöst hat und in die Wärme des Lebens verwandelt hat, der wird auch mit jeder Kälte in unserem Leben fertig. Und der die Totenstarre überwunden hat, kann auch jede andere Lähmung lösen und beseitigen, jede Gleichgültigkeit überwinden, wird mit unseren Härten und unserer Lieblosigkeit fertig. Und der dem Tod die Macht genommen hat, hat auch Macht über alles andere. Und am Ende dann, als Vollendung, macht der gleiche Geist dann auch unsere sterblichen Leiber lebendig. Und so ist Auferstehung wirklich der Anfang von einem Leben in Kraft. Letzte Runde. Aus dieser Kraft leben, wie er gelebt hat. Also leben mit dem Auferstandenen heißt nichts anderes als leben, wie er gelebt hat. Da legen manche die Ohren an, aber es bleibt dabei. In 1. Johannes 2, Vers 6, wer sagt, dass er in ihm bleibt, soll leben, wie er gelebt hat. Und hier kann ich nur tief Luft holen. Es gibt eine Fülle möglicher Themen hier drin. Mit ihm leben, das würde bedeuten, ich habe ihn unverlierbar immer da, so wie die Maria von Magdala. Oder ich werde wieder eingesetzt in meine Berufung, so wie der Petrus, wenn ich es vermasselt habe. Oder ich werde wie Jesus ein Bote unterwegs zu den Menschen, ein Wanderer. Oder ich werde wie er ein Seelsorger an den Herzen. Ein Aspekt, leben wie er gelebt hat. Er war das Licht der Welt und macht auch uns dazu. Drum, wir haben uns nicht abgesprochen, aber irgendwie passt es immer. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Matthäus 5, die Verse 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Oder es steht eigentlich betont da im Griechischen. Das Licht der Welt seid ihr. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. Und so lasst jetzt euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Also Gott selbst ist Licht. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Das Licht der Welt seid ihr, so spricht es den Jüngern zu. Die Jünger setzen die Sendung Israels fort und sie tun es durch den Messias Knecht. Und das Erste, was sie der Welt zu bringen haben, ist das Wort. Licht der Welt sind sie nicht, weil sie so klug und so helle Köpfe sind, so ein strahlendes Charisma hätten, glänzende Theologen, leuchtende Größen, strahlende Erscheinungen. Licht sind sie durch den, der sie zum Licht macht, Jesus. Und durch ihn haben sie der Welt zu bringen, was nur durch sein Licht gebracht werden kann, Leben. Leben, Licht, Wort, es gehört immer zusammen. Die Welt lebt von dem Licht, das vom Gebot ausgeht. Das Gebot, das Wort schützt das Leben, weil es unter anderem die Einheit schützt, von der das Leben ausgeht, Ehe und Familie. Da entsteht das Leben, da wird es weitergegeben, da wird es durch das Wort des Lebens bewahrt. Licht seid ihr, wenn ihr dem dient. Die Welt verliert das immer mehr, wird zunehmend dunkel, düster, dystopisch. Heile Welt wird, wenn es gut geht, belächelt oder wenn es böse kommt, runtergemacht, verunglimpft und mit Gehässigkeit überzogen. Licht seid ihr, wenn und weil ihr vertretet, wovon diese Welt lebt, was sie braucht, dieses Wort. Wie gesagt, ohne euch ist die Welt dunkel, finster, verloren, erloschen. Ohne euch ist die Welt bar echter Freude, Hoffnung, Sinn, Ziel, sogar ohne Wege. Ihr seid der Lebensquell, ihr seid die Zielangabe, ihr seid die Orientierung und die einzige und ausschließliche Hoffnung dieser Welt. Und daraus folgt natürlich, das Licht, zu dem Jesus seine Jünger macht, darf nicht verborgen werden. Lukas 8,16 hat ein interessantes Wort. Niemand zündet ein Licht an und deckt es mit einem Gefäß zu oder setzt es unter eine Bank, sondern er setzt auf einen Leuchter, auf das, wer hineingeht, das Licht sehe. Da dürften häusliche Gegebenheiten im Hintergrund stehen. Wenn die Kinder schlafen sollten, die Eltern aber noch etwas Licht haben wollten, stellten sie das Licht herunter zu ihrem Bett, die Kinder schliefen oben, Eltern herunten, und dann haben sie auf diese Weise die Kinder vom Licht ausgeschlossen. Jetzt soll aber genau das mit dem Licht nicht passieren. Es gehört auf den Leuchter, damit es allen im Haus leuchtet. Und so nimmt Jesus das auch als Illustration. Und niemand soll ausgeschlossen werden, weil ein anderer das Licht für sich allein behalten will. Es war zwar möglich und wohl auch üblich, aber es soll so nicht sein. Es soll leuchten allen, die im Haus sind. Das Haus, das ist die ganze Welt, die ganze große Familie aller Menschen. Denn wie schon beim Salz, das der ganzen Erde gilt, so gilt das Licht allen Leuten, allen Anthropos, jeden Menschen, der gesamten Menschheit. In der Mission gilt dann die allgemeine Menschenliebe als höchste Form der Agape-Liebe Gottes. Und diese Menschenliebe schließt alle ein, unabhängig von Volk, Rasse, Farbe, Herkunft, Stand, Alter und Geschlecht. Und schon hier wird gesagt, was Matthäus dann am letzten noch einmal zusammenfassen wird, alle Ethnien, alle Völker, allen Menschen, also lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Licht soll leuchten. Es ist nicht Aufforderung im Sinn von Anstrengung, von Mühe und Krafteinsatz. Es ist nichts anderes als zuzulassen, was das Licht von sich aus tut, weil es gar nicht anders kann. Unser einziger Anteil daran ist, dass wir dem Licht nichts in den Weg stellen. Und das Licht auch nicht aus dem Weg stellen. Lasst euer Licht leuchten, denn die Welt hat kein anderes, sie hat nur euch. Alles andere ist nicht Licht, ihr seid die einzige Hoffnung dieser Welt. Lasst, oder euer Licht, das leuchtet, ist euer Leben. Und wenn das Licht leuchtet, sehen Menschen es an euren guten Werken. Das muss man sich noch bisschen genauer anschauen, um es nicht falsch zu verstehen. Nicht die guten Werke sind das Licht, sondern die guten Werke sind Auswirkung vom Licht. Licht verstrahlt sich und wird erkannt an guten Taten. Also nicht wer gute Werke tut, leuchtet, sondern wer leuchtet, bei dem sieht man gute Werke. Was das alles sein kann, Liste ist ziemlich lang. Menschen speisen, Menschen tränken, kleiden, besuchen, aufhelfen, geben, wieder ein eigenes Thema. Und ich füge in Klammer dazu, während die Liebe bei vielen erkalten wird, werden die Werke der Barmherzigkeit in kommenden Zeiten ausgesprochen notwendig sein. Hier würde ich den Sack jetzt gerne zubinden. Es ist eine tolle Linie, die im Evangelium erkennbar ist. Zuerst sagt Jesus, jetzt bin ich das Licht der Welt. bin Gottes Licht in der Welt, ganz nah bei euch. Ergreift es, solange es da ist. Johannes schreibt viel von der in Jesus sichtbaren Herrlichkeit Gottes, die jetzt gegenwärtig ist. Dann geht es weiter in der Lehre Jesus. Wenn ich dann nicht mehr da sein werde, dann seid ihr das Licht der Welt, das Licht Gottes in der Welt. Wir erfahren auch, wie Jünger Licht der Welt sind. Zum einen, weil Jesus sie dazu beruft und einsetzt und weil sie bei ihm lernen, wie sie Menschen zu Gott führen und wie diese dann den Willen Gottes tun können. Dann aber wird etwas Größeres und noch Entscheidenderes geschehen. Jesus wird am dritten Tag von Toten auferweckt. Der dritte Tag ist zugleich der erste Tag der Woche. Es wird ein erster Tag einer neuen Schöpfung sein. Am ersten Tag der alten Schöpfung schuf Gott das Licht. Am ersten Tag der neuen Schöpfung wird ein neues Licht erschaffen werden. Und so ist Jesus, der Auferstandene, ist das Licht der neuen Welt, die Sonne einer neuen Schöpfung. Sein Leben ist Quelle des Lichts, aus dem alles neue und ewige Leben kommt. Und sein Auferstehungsleben hat die Qualitäten des Lichts. Es verbreitet sich, es strahlt, macht lebendig, ist höchste Form der Lebendigkeit. Wer in dieses Licht tritt, wird hell, erleuchtet, lebendig und zum Reflektor zugleich. Die Jünger sind nach der Auferstehung das Licht der Welt und das Licht des Lebens haben. Das sieht man dann zu jeder Zeit zuerst an ihren Werken. Und es wird ermöglicht, weil sie vom gleichen Leben erfüllt sind wie ihr Herr von seinem Auferstehungsleben. Ganz am Ende dann, wenn alle Aufträge abgearbeitet sind, beim großen Finale stehen alle Erlösten im Lichte des auferstandenen Christus. Er wird dann die Sonne der ewigen Welt sein, Quelle des Lebens, des Lichtes, der Wärme, der Geborgenheit, der Reinheit und der Herrlichkeit. Tja, und dann ist alles wirklich mehr als gut. Amen. Ich möchte nochmal beten. Herr Jesus Christus, wir haben dieses unglaubliche Vorrecht. Du hast uns nicht als Waisen zurückgelassen, hast uns nicht allein gelassen mit Aufgaben und Aufträgen. Du hast uns nicht einmal nur allein gelassen mit einem Wort von der Vergebung der Sünden, sodass wir Frieden haben dürfen mit dem Vater. Du bist durch den Vater aus dem Tod auferweckt, in dieses Leben zurückgebracht worden und teilst dieses Leben mit uns. Und während das Kreuz die Gotteskraft war, die den Schuldenberg fortheben konnte, so ist eine Auferstehung, das Auferstehungsleben in uns, die Gotteskraft, die uns nicht nur in den Himmel bringt, sondern zu einem Dienst in dieser Welt befähigt. Und dann dürfen wir leben, wie du gelebt hast. Genauso hast du es gesagt und genauso hast du es gemeint. Und dann dürfen wir der Welt das sein, was du den Jüngern warst. Und dann dürfen wir leuchten. Und dass wir Licht sind, das erkennt man an Werken. Und all das führt letzten Endes auch an ein großes Ziel, in die ewige Heimat bei dir. Und dafür danke ich dir. Amen.
Und weltweit leben Leute mit diesem Geheimnis in der WG, mit dem Auferstandenen. Wir werden nie fertig damit und wir freuen uns an diesem Lied, was aus Tansania kommt, 189 in ihrem Buch, 189, er ist erstanden. Und für die neue Woche denken wir da auch an die Mädchenfreizeit, die gestern aufgebrochen ist, an die Bubenfreizeit, an die Bibelkurswoche, an den Alltag von jedem Einzelnen hier. Wir beten füreinander und sind froh über dieses Geheimnis mit dem Auferstanden. Jetzt bleibt noch ein herzhaft Danke. Zuerst nochmal an Herrn Schneck. Wir haben gestern versucht, ihm so richtig zu danken mit so einem großen Päckchen. Wir haben eine Form gefunden, wie er es wirklich nach Österreich auf die Burg bringt. Und wir danken auch einander. Das sagt oft Schwester Rosemarie, wir danken einander auch, dass wir das miteinander erleben konnten. diese Bibelkurswoche, diese Bibelstunde heute. Und wir sind auch sehr, sehr dankbar, dass die Kinderfreizeit ganz bewahrt zurückkam gestern, Schwester Simone und Schwester Susi. Wir sind dankbar für die Bewahrung dieser Woche und befehlen einander Jesus an uns und alle, die zu uns gehören. Jesus segnet auch die mit uns, die zu uns gehören, die wir auch selten sehen. Herr Schneck wird noch mit uns einen Segenswort
beten. Bleibt noch, beruhigt euch. Ich möchte euch den aaronitischen Segen dann zusprechen. Und es hat mit diesem Segen seine eigene Bewandtnis. Wenn man in Israel ist, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, habe ich gemerkt, wenn man in Israel ist, dann kann man in Synagogen immer wieder sehen, dass am Toraschrein bei den beiden Säulen da oben so die Hände zusammengelegt sind zu so einem Dreieck. Und diese Hände in diesem Dreieck zusammengelegt, das steht für den aaronitischen Segen. Denn der aaronitische Segen ist dreigliedrig. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Ein dreigliedriger aaronitischer Segen. Messianische Juden sagen, oh oh, er ist nicht nur dreigliedrig, er ist auch trinitarisch. Und das eine ist, der Herr segne dich und behüte dich, das ist der Vater. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Das ist das im Christus zugewandte Angesicht Gottes. Und erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Das ist der Geist, der unsere Herzen mit Gewissheit und Frieden versorgt. Und dann liegt dabei noch die rechte Hand so leicht über der linken. Denn die linke Hand steht für Gerechtigkeit, für Gericht, Dien, Gerichtshaus, Bet Dien, das Gerichtshaus. Die rechte steht für Chesed, für Gnade und für Huld. Zuwendung in Gnade. Und das Tolle daran ist natürlich, beides wird gebraucht. Hast du nur Gnade, dann wird es schnell chaotisch. Hast du nur Gerechtigkeit und Gericht, wird es schnell unerträglich und hart. Beides wird gebraucht und wird zusammengeführt. Aber, und das ist die Feinheit dabei, die rechte Hand, die für die Gnade und für die Chesed steht, behält die Oberhand. Sie liegt leicht über der linken. Und dann sind die Finger auch noch so gespreizt. Ich kann das nicht, manche Leute können dieses Spock-Ding da nicht. Keine Ahnung. Und dann kann man tatsächlich sehen, wie in manchen Synagogen sogar durch die gespreizten Finger ein Strahl von oben durchleuchtet oder da durchfährt. Und das heißt nichts anderes als Gott selber segnet. Nicht der Priester segnet, gell? Unsere Priester segnen ja heute alles Mögliche. Gott segnet und der Priester ist nur durchlässig für den Segen, der von Gott zum Volk kommt. So, und wenn es jetzt möglich ist, dann erlaube ich, dass man aufstehen kann. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr hebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen.
Dann nochmal Gott befohlen, danke für diese Entfaltung.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.